Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ottfried Höffe, die meisten Menschen, wenn sie wählen können, sind lieber reich und gesund als arm und krank. Nun macht Geld ja nicht glücklich, heißt es immer wieder. Macht denn Gesundheit glücklich?
Also zunächst können wir feststellen, dass in dem sogenannten Glücksindex an den Spitzenplätzen sowohl arme wie reiche Völker zu finden sind. Und da arme Völker auch nicht so viel medizinische Ressourcen haben, können wir davon ausgehen, dass sie auch mit ihrer Gesundheit nicht ganz so wohlhabend umgehen können, wie wir das gewöhnt sind. Gesundheit ist eine Grundlage. Wir sind einfach, wie der Philosoph sagt, vernunftbegabte Tiere und als Tiere brauchen wir unseren Leib. Aber wenn wir auch einen ungesunden Leib haben, auch wenn wir als Behinderte auf die Welt gekommen sind, können wir damit leben und durchaus glücklich werden.
Also Gesundheit ist nicht die Hauptsache. Dieser Satz, Hauptsache gesund, ist so gar nicht richtig.
Also man sagt das und natürlich wollen wir alle lieber gesund als krank sein und lieber heile Knochen haben als einen Unfall. Aber Hauptsache würde ich nicht sagen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass der Mensch ein wenig mit sich und mit seiner Umgebung im Reinen ist. Selbstanerkennung und Fremdanerkennung dürfen zu den wichtigsten Dingen gehören. Und Gesundheit ist nur ein Bestandteil eines facettenreichen Bildes von Anerkennung.
Als Philosoph beschäftigen Sie sich mit solchen Fragen schon sehr lange. Nun werden Sie das auch machen als Präsident der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin in der Schweiz. Was hat Sie denn eigentlich gereizt, diese Aufgabe zu übernehmen?
Also zunächst bin ich gefragt worden. Ich habe mich da nicht gemeldet und auch mich nicht beworben. Ich habe von Herrn Bundesrat Couchepin erfahren, dass er mich da gerne vorsehen würde. Wir hatten ein längeres Gespräch und ich habe mich überzeugen lassen, dass es ein Amt ist, das ich vielleicht fachlich gut bewältigen kann und dass der Schweiz mir selber auch gut tut.
Sie kennen die Schweiz gut. Sie waren lange Professor an der Uni Fribourg von 1978 bis 1992. Trotzdem wohnen Sie jetzt schon wieder eine Weile in Deutschland. Erlauben Sie mir die Frage, haben Sie genügend Nähe zur Schweiz, um jetzt als oberster Medizinethiker des Landes zu amten?
Also ich darf ergänzen, ich war fast 20 Jahre noch Dozent für Sozialethik an der ETH Zürich. Ich bin zurzeit ständiger Gastprofessor für Rechtsphilosophie an der Universität St. Gallen. Da wir damals 15 glückliche Jahre mit unserer Familie verbracht haben, haben wir seit der Zeit sehr gute Freunde und sind mit denen ständig im Kontakt. Wir lesen natürlich in den deutschen Zeitungen über die Schweiz und wir lesen auch Schweizer Zeitungen. Ob das genügend Nähe ist, weiß man nicht. Die Frage kann man selbst einem Schweizer stellen, der vielleicht eine Zeit im Ausland war. Aber ich meine, es ist so viel, dass mein Amt darunter nicht leiden sollte.
Hat es Sie erstaunt, dass jetzt kein Schweizer Medizinethiker berufen wurde? Es gibt ja nicht gerade wenig davon in der Schweiz.
Ich habe mindestens die Frage an den Bundesrat Couchepin gestellt und er hat darauf geantwortet, Ethik sei doch nicht an nationale Grenzen gebunden. Und da kann ich ihm nur zustimmen. Die Grundsätze der Ethik sind nicht mal an unsere westliche Kultur gebunden, wiewohl wir in der westlichen Kultur ein weit höheres Maß an Übereinstimmung haben. Aber wenn wir an Prinzipien wie die goldene Regel denken, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, ein Prinzip, das in allen Kulturen gilt, ist die Übereinstimmung nicht so gering, wie wir oft behaupten wollen. Im Übrigen, wie gesagt, ich kenne die Schweizer Verhältnisse. Ich bin ja auch nicht die Kommission, sondern nur der Präsident und finde dort eine Fülle von gelehrten und klugen Mitgliedern, Männern und Frauen in dieser Kommission. Und am Ende werden wir miteinander diskutieren und zusammen eine Lösung suchen.
Ihr oberster Chef sozusagen, Bundesrat Pascal Couchepin, hat Ethikkommission kürzlich als Problem bezeichnet. Er hat in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit sich negativ über die Kommission geäußert. Er hat gesagt, sie würden eine Mehrheitsmoral vertreten und Berichte schreiben, in denen steht, was modern ist, ist richtig. Wird sich das unter Ihrer Präsidentschaft ändern?
Also zunächst würde ich gerne sagen, Ethikkommissionen sind Teil der wissenschaftlichen Politikberatung. Wie ich mal in einem Buchtitel gesagt habe, Moral als Preis der Moderne. Wir leben in Gesellschaften, in denen eine kluge Politik ohne Politikberatung gar nicht auskommt. Die Ethikkommission gehört im Rahmen dieser Politikberatung zu den relativ schwierigsten Dingen. Wir brauchen dort ethische, moralische Grundsätze. Wir brauchen dort Fachkenntnisse, zum Teil eines sehr breiten Spektrums. Da geht es nicht nur um Medizin, sondern auch biologische und andere naturwissenschaftliche Grundkenntnisse. Je nach Themenbereich auch um Rechtsfragen. Das Ganze muss ja im Rahmen der Schweizer Rechtsordnung und Verfassungsordnung stehen. Es braucht auch Kenntnisse der Sozialverhältnisse und je nachdem auch Kenntnisse über das materielle Wohl auch des betreffenden Landes. Das alles zusammenzubringen in eine Empfehlung ist nicht ganz einfach, sodass eines der wichtigsten Aufgaben der ganzen Kommission und dann auch ihres Präsidenten ist, die Fähigkeit, diese verschiedenartigen Dinge miteinander zu vermitteln und dabei über ein hohes Maß an Urteilsfähigkeit zu verfügen.
Ist denn die Aufgabe einer Ethikkommission in Ihren Augen eher die eines Warners?
Also Ethik ist nicht nur eine Warnungsinstanz. Es gibt zwar Ethiker, die sich als solche fühlen, das sind aber eher Propheten. Propheten sind ja nicht so sehr Vorausschauer, Voraussage, was inskünftig ist, sondern Leute, die vor Katastrophen warnen. Das kann auch mal ein Philosoph machen. Und wenn wir an Hans Jonas denken, der hat das auch gemacht. Aber es ist nicht die Grundaufgabe und eigentlich auch nicht die Kompetenz eines Philosophen. Da kommen ganz andere Kompetenzen herein. Die Hauptaufgabe ist es eigentlich, Probleme zu sehen, Schwierigkeiten zu sehen, die Schwierigkeiten durchzuarbeiten und im Durcharbeiten der Schwierigkeiten schon das sich Abzeichen von Lösungen zu entdecken.
Sie sagen, das Ganze ist furchtbar komplex, man muss ganz viele Gebiete im Auge behalten, also eben Ethik, Recht, dann auch die medizinischen Aspekte beispielsweise. Und doch denken ja viele Bürger und Bürgerinnen, sie wüssten selber auch, was gut und richtig ist. Wozu braucht es überhaupt eine Ethikkommission? Muss man das oder kann man das überhaupt delegieren an professionelle Ethiker? Müsste nicht jeder und jede selbst zu einer Antwort finden auf die Frage, soll man das, darf man das?
Das ist keine Alternative. Am Ende muss in einer Demokratie jeder Bürger selber entscheiden und zu ganz grundlegenden Fragen wird er ja dann auch gefragt, entweder in der Form einer direkten Demokratie oder im Rahmen des Parlaments oder auch einer Mischung von beiden. Aber ein Teil der Fragen, von einem Teil weiß man nicht genau, was ist denn die Frage? Man weiß nicht genau, welche Faktoren dort eine Rolle spielen. Und da fragt man einfach die Fachleute. Letztlich ist erstens mal die Sprache, in der wir sprechen. Unsere natürliche Umgangssprache ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen, unsere natürliche allgemeine Menschenvernunft. Und die Aufgabe einer solchen Kommission ist ja nicht, dass ihr das gewissermaßen delegiert wird. Wir werden gelegentlich Empfehlungen aussprechen, soll das auch vielleicht gelegentlich, aber Empfehlungen sind ja noch keine Entscheidungen. Und kluge Empfehlungen arbeiten schon im Vorgriff auf dieses vielfältige Feld. Und am Ende muss das ja nicht der normale Bürger, sondern jeder Bürger tragen. Und damit hat er vermittelt oder direkt das Entscheidungsrecht.
Nun fällt oft auf in den Berichten von Ethikkommissionen, es gibt nicht eine Empfehlung für ein Problem, sondern es gibt mehrere Meinungen. Es gibt Mehrheitsmeinungen, Minderheitsmeinungen. Warum gibt es nicht eine richtige Lösung bei ethischen Fragen?
Wir sollen nicht vergessen, es ist in vielen Bereichen unseres Lebens so. In parlamentarischen Debatten, nach langen Diskussionen, in denen man zunächst den Sachverhalt klargelegt hat, in denen man Lösungsvorschläge sich erarbeitet hat, gibt es oft genug sehr gravierende Unterschiede. Und dafür brauchen wir dann die Abstimmungen. Und da gibt es eben auch Minderheiten und Mehrheiten. Oder schauen Sie sich das Bundesgericht in Lausanne an. Die sprechen doch auch nicht immer mit einer Stimme. Das ist eigentlich die Aufgabe. Oder Sie sollten wenigstens den Versuch starten, zu einer einheitlichen Meinung zu kommen. Das gilt für alle obersten Gerichte, ob das jetzt eben das Bundesgericht in Lausanne für die Schweiz ist oder das Bundesverfassungsgericht in Deutschland oder der Conseil d'État in Frankreich und andere. Die sollten alle eigentlich zu einer einheitlichen Lösung kommen. Aber gelegentlich gibt es derartig gravierende Unterschiede, deren Überwindung nicht die Frage der Starrsinns ist, sondern eventuell dann doch grundlegend unterschiedliche Einschätzungen. Und dann brauchen wir Mehrheits- und Minderheitsmeinungen.
Eines der wichtigen Themen in der biomedizinischen ethischen Debatte ist die Embryonenforschung. In der Schweiz ist sie erlaubt. Und zwar seit einigen Jahren gibt es das Stammzellgesetz. Forscher können also überzählige Embryonen, die anfallen, in Fruchtbarkeitskliniken verwenden, um embryonale Stammzellen daraus zu isolieren. In Deutschland zum Beispiel darf man das nicht. Hier darf man nur solche Zelllinien importieren, aber keine Embryonen selber zerstören. Welcher Weg ist Ihnen nun näher hier, der deutsche oder der Schweizer?
Zunächst möchte ich mal sagen, das ist in philosophischer und auch ethischer Hinsicht ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und da sollten wir uns über die Schwierigkeiten nicht einfach hinwegsetzen. Das Problem fängt damit an, dass man von den sogenannten omnipotenten Stammzellen spricht und den pluripotenten Stammzellen, dass man eventuell mit Embryonen humaner Herkunft operiert oder einfach mit einfachen Hautzellen, die man entsprechend präparieren kann. Und die Frage lautet dann irgendwo auch, ab wann beginnt das menschliche Leben, wie weit darf man dort eingreifen und zu welchen Zwecken darf man das? Das alles steht im Hintergrund. Ich möchte aber jetzt meine Meinung nicht ausbreiten. Entweder gibt es in der Schweiz schon Gesetzgebungsverfahren oder sogar fertige Gesetze und dann ist die Ethikkommission im Augenblick gar nicht mehr gefragt oder sie wird inskünftig gefragt werden und dann möchte ich den Entscheidungen nicht vorgreifen, weil bei solchen heiklen Themen man sich dann auch die Mühe machen soll, die Meinungen, in diesem Fall das Meinungsfeld nicht nur der Ethikkommission, sondern auch der relevanten Stimmen der Wissenschaft und der Ethik der Schweiz kennenzulernen und deren schon abgelaufenen Beurteilungsprozesse zur Kenntnis zu nehmen. Und das wird vielleicht inskünftig auch eine etwas schwierige Sache für mich werden, weil ich gelegentlich in zwei Rollen auftrete. Ich bleibe ja der Philosoph, der Moralrecht und Staatsphilosoph und vieles andere, der in Tübingen lehrt, genauso auch in St. Gallen lehrt, der Vorträge in vielen Teilen der Welt hält und der damit ganz eigenständig auf eigene Verantwortung und mit eigener Kompetenz zur Fragestellung nimmt. Das andere ist eben, dass ich dann eingebunden bin in eine Kommission, wenn auch in etwas herausgehobener Rolle, dass ich als Präsident bin, und dann habe ich in anderer Weise zu reden. Wenn es soweit ist, werde ich die Courage haben, da braucht man keine Sorge zu haben, meine Meinung in der einen qua Präsident und in der anderen Hinsicht qua Philosoph kundzutun.
Vielleicht können Sie uns doch ein bisschen verraten, was Ihre Meinung qua Philosoph denn ist zum Embryo. Was ist der Embryo für Sie? Welchen Wert hat er?
Also zunächst einmal, welchen Wert hat, ist es etwas zu rasch gefragt, wobei am Ende muss es darauf hinausgehen. Es geht um die Embryonen von Menschen und insofern gehört er in den Umkreis dessen, was wir human nennen. Und dem Humanen sprechen wir einen Wert zu, der sich nicht gegen andere Werte verrechnen lässt. Man kann hier keine Deals machen, sondern das, was Kant genannt hat, die haben einen Preis, der über allen Marktpreis erhoben ist, was Kant die Würde nennt. Die große Debatte läuft, ab wann hat der Mensch sensu stricto im vollen Sinn die Menschenwürde? Erst wenn er geboren ist. Der Meinung ist kaum jemand in fortgeschrittenen Zeit der Schwangerschaft. Das finde ich schon eine überwiegende Mehrheit in den Frühphasen der Schwangerschaft. Darüber wird kritisiert. Und vor der Einnistung in den Uterus, da sind die Debatten sehr, sehr heftig. Aber wie gesagt, da möchte ich im Augenblick keine aktuelle Meinung dazu abgeben.
Nun haben Sie die verschiedenen Möglichkeiten aufgezählt, wo man diese Grenze ziehen könnte, ab wann denn ein Embryo, ein Fötus, ab wann ihm die Menschenwürde zukommt. Sie zählen so viele Grenzen auf, das wirkt ein bisschen willkürlich. Und Willkür in der Ethik, das darf doch nicht sein, oder?
In der Ethik geht es zunächst einmal um Grundsätze. Und die Grundsätze heißen in diesem Falle Leben, menschliches Leben und nach welchem Gesichtspunkt wird menschliches Leben beurteilt. Und da gibt es keine Willkür. Die Schwierigkeit ist, dass die Menschwerdung ein Prozess ist. Ein Prozess ist, bei dem man dann sagen muss, ab wann sprechen wir sensu stricto von einem Menschen, dem wir die Würde zusprechen und ab wann nicht. Wir sprechen auch Menschenrechte zu, die schon gestorben sind, sozusagen Umkreis des Erbrechtes. Wir sprechen gewisse Menschen sogar Rechte zu, bevor sie geboren sind. Auch zum Teil Fragen des Erbrechtes oder in Monarchien Fragen der Erbfolge. Das bisherige Recht, lange bevor sie die Möglichkeiten der modernen Biomedizin gekannt hat, war sich schon der Schwierigkeiten bewusst und hat da Unterscheidungen getroffen, die man nicht willkürlich nennen darf, sondern die damit zusammenhängen, dass man beim Prozess etwas anders denken muss als bei nicht prozesshaften Gegenständen.
Der Prozess hat ja einen Anfang und viele, gerade Leute, die sich auf Kant berufen, wie Sie das machen, sagen, der Anfang ist einfach bei der Verschmelzung von Ei und Samenzelle. Auch Sie haben das ja in Ihrem Buch Medizin ohne Ethik, Fragezeichen, so geschrieben. Das ist Ihre Meinung qua Philosoph.
Da sprechen viele gute Gründe und die habe ich damals auch ausgebreitet. Und wenn das in der Schweiz in absehbarer Zeit nochmal zum Diskussionsthema wird, werde ich mich dann mit den von mir damals vorgetragenen Gründen und eventuell Gegengründen, die man mir entgegenhält, dann auseinandersetzen.
Was sind denn jetzt neben der ganzen Embryonenproblematik für Sie die wichtigen Fragen in der Medizinethik?
Was die wichtigsten sind, will ich jetzt hier nicht gleich mit diesem Superlativ behaupten. Was ich für wichtige Aufgaben halte, die eventuell auch auf unsere Ethikkommission, ich darf inzwischen unsere sagen, hinzukommen, sind Fragen der Patientenverfügung. Ein zweites Thema wird sein, was ich mal die Kultur des Sterbens nenne. Und da geht es nicht nur um die Fragen der aktiven und passiven Euthanasie. Das ist allenfalls sogar sehr zu bedauern, wenn wir dieses Thema nur auf dieses eine kleine Teilthema reduzieren.
Also die Sterbehilfe, meinen Sie?
Ja, aktive und passive Sterbehilfe nimmt, genau. Das ist eine nicht unwichtige Sache, aber zur Kultur des Sterbens gehören viele Sachen. Für einen Philosophen angefangen damit, dass wir wissen, wir sind sterblich. Obwohl die Lebenserwartung etwas gestiegen ist, kann man nicht sagen, dass wir wirklich unsterblich geworden sind. Und wenn wir an das biblische Wort des biblischen Alters sprechen, das liegt so etwa bei 80 Jahren, das ist gar nicht mal so fern von dem, was wir heute erwarten können. Das ist in den letzten Jahrzehnten ein bisschen gewachsen, aber verglichen mit der Sterblichkeit ist es fast belanglos. Andererseits, das erhöhte Lebenserwartung führt dazu, dass wir neben sehr körperlich, geistig und emotional noch frischen Erwachsenen, die wir früher Ältere und Alte genannt haben, dann aber auch die Hochaltrigen Personen haben. In den Sozialwissenschaften rechnet man das etwa ab 80 oder 85. Auf die kommen Probleme zu, sowohl im sozialen Leben, familiären Leben, aber auch in den Krankenhäusern, in den Kliniken. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch zu einem Thema wird. Aber zurück zu dem Allgemeinen, zur Kultur des Sterbens. Wir müssen wissen, und das dürfen wir nicht verdrängen, dass wir eben sterblich sind. Das kann sehr, sehr rasch, plötzlich und grausam passieren. Es kann aber auch sein, dass wir als chronisch Kranke in Krankenhäusern landen, weil bestimmte Fälle dort behandelt werden müssen. Und da kenne ich jetzt zum Beispiel die Hospizbewegung, die sich darum kümmert, auch die Älteren nicht einfach abzuschieben, die Sterbenden abzuschieben in irgendeine Besenkammer, sondern denen die volle Würde zu geben, auch wenn man weiß, man kann die nicht mehr heilen. Also die kurative Medizin hat versagt, aber damit ist nicht die gesamte Medizin und vor allem nicht die gesamte Menschlichkeit am Ende.
Sprechen wir einer Kultur des Sterbens. Reicht es, wenn wir uns mit dieser Kultur beschäftigen, wenn wir merken, es geht auf das Ende tatsächlich jetzt zu? Oder müssen wir ständig immer mit dem Bewusstsein leben, dass wir eben sterblich sind?
Also unter Kultur des Sterbens, in der Philosophie spricht man von der Ars Moriendi, und das soll nicht Gelehrsamkeit andeuten, sondern nur die lange Zeit dieses Themas, ist gemeint, dass man wirklich von Anfang an weiß, wir sind sterblich. Und im biologischen Sinne beginnt das ja schon sehr, sehr früh. Das Intellektuelle, sagen Sterbeprozess, beginnt etwas später, aber das Absterben von Zellen oder nicht mehr die große Vitalität beginnt ja sehr, sehr früh. Das ist glücklicherweise kein Tagesthema, Alltagsthema für uns. Wir sollten auch etwas unbefangen leben können, aber doch immer wieder uns besinnen und nicht erst, wenn unser Freund, Freundin oder unsere Eltern sterben, sondern es kann auch uns selber treffen. Und zur Kultur des Sterbens gehört nicht nur die letzten Wochen und Monate. Es ist couragiert, umsichtig, gelassen zu ertragen, sondern sein Leben auch schon auszurichten. Was auch immer wir wollen, wie ehrgeizig wir sind oder wie viel wir Lust im Leben bringen wollen, am Ende werden wir zum Sterben gerufen. Und wie man gelegentlich sagt, achte auf das Ende. Und damit ist nicht nur das Ziel oder Zweck gemeint, sondern auch das biologische Ende. Sollte uns das nicht so fremd sein. Vielleicht haben wir dann auch nicht mehr so viel Angst, wenn wir es rechtzeitig gelernt haben, dass wir mal sterben können und es plötzlich über uns kommt.
Was heißt das denn für unseren Umgang mit der Medizin? Müssen wir anders an die Medizin herantreten, mit anderen Ansprüchen, wenn wir diese Sterblichkeit eher akzeptieren? Dürfen wir weniger erwarten sozusagen, nicht das allerletzte auch noch probieren?
Man sollte zunächst einmal gewisse Allmachtsfantasien beiseite schieben. Allmachtsfantasien, die gelegentlich von Naturwissenschaftlern und Medizinern vertreten wurde. Ich sage das mit der Vorsicht gelegentlich. Es gab diesen großen CIBA-Kongress 1962 in London, wo eine Fülle von Hochrangen, Molekularbiologen und Medizinern versammelt waren. Und die haben so etwas wie eine Allmachtsfantasie vertreten. Die glaubten, man könnte die Infektionskrankheiten ausrotten. Seit AIDS wissen wir das schon seit langem, dass es eigentlich so nicht läuft und von den neueren Epidemien zu schweigen. Sie haben geglaubt, man könnte die Schmerzfreiheit aus der Welt schaffen oder was in einer Pharmawerbung steht, dass es sozusagen keine Herzbeschwerden außer Liebeskummer gibt. Das klingt ja so ganz gut, aber das geht auch über das Wesentliche des Menschen hinweg. So wichtig auch eine positive Einstellung zur Medizin ist und dass man die medizinische Forschung unterstützt und auch von ihr vieles erwartet, darf man zweierlei nicht vergessen. Erstens, es gibt noch andere Lebensbereiche, die uns wichtig sind. Zum Beispiel die Bildung. Die Bildung für unsere Kinder und Heranwachsenden und auch die Fortbildung und Weiterbildung. Und gegenüber dem vielen Geld, was wir in die Medizin stecken, sollen wir nicht vergessen, dass die Bildung auch viel Geld braucht. Dann brauchen wir Rechtssicherheit, dann brauchen wir eventuell bei wachsender Lebenserwartung und längeren Rentenzeiten eine Überlegung zu unseren Pensionskassen und Rentenversicherungen. Wir brauchen eine materielle Infrastruktur, wir wollen vernünftige Straßen und vor allem auch Eisenbahnen haben. Wir brauchen eine vernünftige Kultur. Da kommt so vieles zusammen. Da hat die Medizin ein Recht, sich als eines der wichtigen Faktoren zu behaupten, aber man darf hier keine Maximierungsstrategie verfolgen. Damit meine ich, dass man einen Sektor, hier die Medizin, gegenüber allen anderen bevorzugt, dem das meiste zukommen lässt und die anderen dafür vernachlässigt. Hier, wie in vielen anderen Bereichen, kommt es auf eine Optimierung an, das heißt auf die Fähigkeit, verschiedene Faktoren zusammenzubringen.
Ottfried Höffe, was ist eigentlich ein guter Arzt in Ihren Augen?
Ein guter Arzt nimmt seinen Patienten ernst. Das heißt, ein guter Arzt braucht eine hervorragende Ausbildung. Ein guter Arzt braucht eine hervorragende Weiterbildung, damit er auf dem Stand der Debatte ist. Aber am Ende muss er wissen, ich bin kein Naturwissenschaftler. Meine Patienten sind nicht Versuchsobjekte, sondern es sind Menschen, die mit zunächst auch mal psychisch mit Ängsten, Sorgen, Nöten kommen, die vor allem an etwas, an einer Krankheit leiden oder einen Unfall gehabt haben. Und denen muss ich helfen, primär medizinisch, aber auch mitschwingen, dass das ja nicht nur ein Patient ist, sondern eine menschliche Gesamtpersönlichkeit.
Also heißt das auch weniger Apparatemedizin, mehr Sprechen?
Dass man mit den Patienten sprechen muss, finde ich ganz wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, deshalb weniger Apparatemedizin. Es kommt darauf an, was man hat. Beim Bruch muss man die entsprechenden Röntgenbilder machen. Bei den Schwangerschaften meiner Kinder muss man die entsprechenden Sonografien machen. Und auf das zu verzichten, ist manchmal leichtfertig. Manchmal allerdings auch richtig, wenn man sagt, wie auch immer mein Kind, was da in meinem Leibe heranwächst, aussehen wird. Ich will gar nicht wissen, welches Geschlecht es hat. Ich will gar nicht wissen, ob es eventuell sogar behindert ist, weil ich es auf jeden Fall austragen will. Aber dann entscheidet der Patient. Der Arzt muss sagen, welche Apparate ich für meine Arbeit brauche. Allerdings haben Sie schon ein Problem angesprochen. Es besteht eine gewisse Gefahr, und ich kenne sehr viele Ärzte aus meiner Verwandtschaft, aber auch aus Kollegenkreisen und auch sonst, eine gewisse Gefahr, die die Ärzte selber bestätigen. Man versteckt sich manchmal leichter hinter Geräten, weil die Auseinandersetzung mit dem Leiden eines Patienten, den ich vor mir habe, und desto spezialisierter eine Klinik ist, desto schlimmer, um es mal salopp zu sagen, sind ja die Krankheiten, mit denen sie kommen, etwas zu verstecken hinter den Apparaten, statt auch das Gespräch mit dem Patienten zu suchen.
Zur Arzt-Patient-Beziehung gehören immer zwei. Was macht eigentlich einen guten Patienten aus?
Ein guter Patient sollte sozusagen das Komplementärbild sein. Er erwartet von seinem Arzt, dass er hervorragend ist. Er erwartet von ihm, dass er mit Leib und Seele sich dem betreffenden Patienten zuwendet und all sein Wissen und Können und auch all seine Fähigkeiten einsetzt. Und weil er das erwartet und in der Regel auch erwarten darf, weil wir in der Regel hervorragende Ärzte haben, deshalb soll er mit einem Vertrauensvorschuss kommen. Der Vertrauensvorschuss muss nicht so weit gehen, dass er sich nicht beraten lässt, dass in sehr komplizierten Fällen nicht auch eine zweite Meinung einholt. Kluge Ärzte werden das sogar selber vorschlagen. Und es kommt dann auch ein bisschen auf den Patienten an und auch das ist ein ärztliches Umfeld. Patienten, die zum Beispiel aus dem Arzthaushalt stammend das kennen, werden vielleicht weniger Fragen stellen müssen oder vielleicht auch mehr Fragen stellen müssen. Das deutet eigentlich an, da gibt es keine pauschale Lösung. Auf jeden Fall noch einmal, er muss auf den Arzt vertrauen können und er soll dieses Vertrauen ihm entgegenbringen. Und was vielleicht mitklingen soll, er soll nicht schon im Kopf haben, dass ich möglichst daraus einen Versicherungsfall mache, wo ich von Kadi ziehe und dafür Geld kriege. Das darf nicht ausgeschlossen sein, wenn was daneben gegangen ist, als Kunstfehler zu bezeichnen. Aber das soll nicht zum Regelfall werden. Und ich hoffe, dass wir in unseren mitteleuropäischen Ländern nicht den Gefahren erliegen, die wir aus befreundeten, fernen Ländern kennen.
Vertrauen als wichtigste Eigenschaft des Patienten, das klingt aber so ein bisschen wie das Patient-Arzt-Verhältnis aus den 70er Jahren. Der Arzt wird schon alles richtig machen, er ist mein väterlicher Freund, ich füge mich ohne großen Acht zu fragen. Also nicht der kritische, selbstbestimmte, informierte Patient, das schwebt Ihnen gar nicht so vor.
Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe gesagt nur, dass man dieses Vertrauen mitbringen muss. Das heißt aber nicht, dass das Vertrauen das erste und vor allem nicht das letzte Wort hat. Ich sagte ja, er muss Rückfragen stellen und dass die Aufklärung, die aufgeklärte Patient, das finde ich eigentlich geradezu selbstverständlich. Früher hat man eigentlich nur gesagt, die alten klassischen hippokratischen Gesichtsbunde, Salus aegroti suprema lex, als Wohlergehen des Patienten ist mein höchstes Gesetz, auf keinen Fall Schaden. Aber inzwischen muss man diese aufgeklärte Zustimmung hinzusetzen. Und sie hat sich in den Vordergrund geschoben, aus guten Gründen. Denn ich bin es ja, der als Patient, dass ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Opfer ist, mit dem, was geschieht. Patient heißt ja, ich leide unter einer Krankheit und möchte von dem Leiden befreit werden. Und da muss mir der Arzt plausibel machen, was genau mein Leiden ist, welche Therapie da sinnvoll ist und warum er diese Therapie einschlägt. Also dieses Missverständnis sollte man gar nicht haben. Vertrauen steht nicht kontra Aufklärung, sondern umgekehrt. Vertrauen nicht ohne Aufklärung, aber Aufklärung nicht ohne Vertrauen. Denn wir wollen ja nicht mit dem Arzt dauernd reden, sondern irgendwann soll er mich mal behandeln.
Was manche Patienten ja beschäftigt, ist, dass ihr Arzt nicht einfach nur ihr Wohl im Sinne hat, sondern auch das Wohl seiner Praxis. Es gibt ihm eine ökonomische Komponente. Man weiß als Patient, als Patientin, alles, was der Arzt macht, ist gut für ihn, weil er verdient Geld. Für mich wäre es vielleicht besser, würde es nicht tun. Vielleicht wäre weniger mehr für mich.
Ich erwarte von einem guten Arzt, dass es nicht geschieht. Ich würde erwarten, dass in die Ausbildung des Arztes, und zwar die primäre Ausbildung, schon hineingehört, dass man vor dieser Gefahr ja gewarnt wird und auch in die Weiterbildung das aufgenommen wird. Und wenn das zu einem Thema werden sollte, muss sich eventuell die Ethikkommission damit befassen. Sie wird sich generell mit Finanzfragen befassen müssen, weil unsere finanziellen Ressourcen alle begrenzt sind. Das ist richtig. Aber ob das so weit geht, dass wir den Ärzten unterstellen müssen, sie greifen gern zu Mitteln, die gut bezahlt sind, aber die Patienten nicht helfen, da zögere ich zunächst mal.
Als Präsident der Nationalen Ethikkommission Humanmedizin kommt viel auf Sie zu, kann man sagen. Das Gesundheitswesen ist eine große Baustelle mit vielen schwierigen ethischen Fragen. Doch zurzeit ist Wirtschaftskrise, alle reden von der Wirtschaft und der Wirtschaftsethik. Glauben Sie, Sie werden da überhaupt gehört in der politischen Diskussion mit Ihren Themen?
Da wir gegen Anfang schon gesagt haben, dass die Gesundheit nicht die Hauptsache, aber eine ganz wichtige Sache ist, kann man sagen, also neben der Gesundheit ist das Geld, aber auch neben dem Geld die Gesundheit von Bedeutung. Ich bin ganz überzeugt, das muss nicht gerade am selben Tag geschehen. Wenn es irgendwo brennt, dann ist zunächst die Feuerwehr gefragt. Und in Teilen unserer Wirtschaft, unseres Finanzsystems und auch manche Unternehmen ist in der Tat die Feuerwehr gefragt. Da kann man sich zurückhalten. Aber unter anderem deshalb, weil man doch sagen darf, trotz vieler berechtigter Feinkritik, das Gesundheitswesen als Ganzes funktioniert doch. Und so ein Debakel, wie wir im Finanzbereich haben, sehe ich im Augenblick im Gesundheitswesen nicht. Wo richtig ein Zusammenbruch der bisherigen Prinzipien geschieht, wo ein Zusammenbruch aller Ressourcen geschieht, das ist glücklicherweise nicht abzusehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.